Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Der amerikanische Finanzmarkt, die Staatsverschuldung, der Staatshaushalt, der ist nicht tragfähig, das geht nicht. Das, was meiner Meinung nach das Spannendste ist, was im Moment passiert, ist Argentinien. Es ist das spannendste Wirtschaftsexperiment seit Margaret Thatcher. Nee, ich bin natürlich sehr überrascht. Ich muss zugeben, ich habe einen Bitcoin, aber ich habe ihn jetzt verkauft.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute ist es endlich soweit. Back mit Back. Er ist zurück auf meinem Kanal. Dr. Andreas Back, Portfolio-Experte und Mathematiker. Servus Andreas.
Grüß Gott, Mario.
Endlich zurück, Leute. Und wenn ihr das feiert, ich habe mich jetzt auch wirklich sehr lange drauf gefreut, dann gerne Daumen hoch und natürlich Kanal abonnieren, um solche Hochkaräter, die besten Finanzexperten Deutschlands, nicht zu verpassen. Andreas, es kamen so viele Fragen. Natürlich sind auch Zuschauerfragen heute eingeflossen. Und eigentlich kommen immer wieder die gleichen Fragen, da müssen wir halt drüber sprechen. Fangen wir vielleicht mal mit einer Standortbestimmung an. Jetzt sind die Märkte so stark gestiegen, dann kommen immer wieder die Fragen, und Warren Buffett ist im Cash und Andreas, was macht der jetzt? Wo stehen wir gerade?
Also die Märkte sind halt wahnsinnig gut gelaufen, da kann man nicht drum rumreden. Insofern bekommen die Menschen langsam einen falschen Eindruck davon, was der Aktienmarkt eigentlich darstellt. Wir haben ja jetzt unser besonderes Jubiläum des Global Portfolio One, was wir öfter hier schon zerlegt haben. Das ist jetzt 5 Jahre alt geworden und ich schlage vor, wir zeigen einfach anhand dieses konkreten Portfolios, wo wir stehen und wie man das zu interpretieren hat.
Ja. Gerne. Magst du mal loslegen, weil das ist, glaube ich, jetzt so die Kernfrage oder zwei Sachen, die wir rausarbeiten müssen. Warum sind die Aktien so stark gestiegen? Also viele schreien ja Blase und jetzt muss man verkaufen und viele sind optimistisch und die Banken rechnen jetzt alle mit steigenden Kursen. Vielleicht genau, dass wir die zwei Fragen rausarbeiten. Ja, wo stehen wir? Also ist das jetzt schon eine Blase? Ja, machst du dir Sorgen?
Ich würde sagen, das ist wirklich die Kernfrage jetzt zum Jahresende 2024. Also ich fange ganz kurz an mit einer Folie noch. Das Global Portfolio One ist ja ein ganz breit gestreutes vermögensverwaltendes Portfolio, wie ist das jetzt allokiert, wie wird das gesteuert? Also die Grundidee ist, die sieht man jetzt hier in dieser ersten Folie, eine antizyklische Steuerung. Schwerpunkt ist also 80% Aktien, möglichst die Erträge der Welt AG abgreifen und dann eine Investitionsreserve vorhalten in Anleihen und Gold, 20% in normalen Marktphasen und immer wenn es kracht, wird in Aktien umgeschichtet und in extremen Krisen hätte man 100% Aktien. So, was bedeutet das konkret, wenn man sich jetzt mal so eine lange Zeitreihe anschaut? Dann erster Hinweis vielleicht. Das ist jetzt leider so, wie die Aktienmärkte in der Regel dargestellt werden, oben in Rot. Nämlich mit einer ganz normalen Skala, die linear hochläuft. Dann sieht es immer so aus, als wäre von 1970 bis 1985 ja alles volatilitätsfrei gewesen und ab dann geht die Post ab. Und jetzt sind wir definitiv in einer Blase. So sieht das auf den ersten Blick aus. Aber dieser Blick täuscht, weil man müsste es natürlich logarithmisch sehen. Weil wenn der Aktienmarkt von 200 auf 400 Punkte gestiegen ist, dann sieht man das jetzt kaum.
Obwohl es eine Verdopplung ist.
Aber das ist eigentlich das Gleiche, als wenn die von 4.000 auf 8.000 oder von 2.000 auf 4.000 steigt. Ja, eigentlich müsste man es logarithmisch sehen, die Skala. Da würde man sehen, es hat sich eigentlich gar nicht viel verändert. So, was ist tatsächlich los? Da ist jetzt eben dieses untere Bild sehr schön, weil das zeigt immer die Maximum Drawdowns, also die Maximaleinbrüche nach dem letzten All-Time-High. Und wenn man sich das anschaut, dann haben wir hier diese Linie gezogen bei -20%. Also das ist Standard, ein Einbruch von 20% an den Aktienmärkten, dann spricht man von einer Krise. Und da man jetzt den gesamten Markt betrachtet, hat es jetzt nichts damit zu tun, dass irgendein Unternehmen seine Kennzahlen verfehlt oder vielleicht in die Insolvenz rutscht, sondern das ist dann sozusagen eine Grundneubewertung des Marktes. Ja, das ist eine andere Dimension, als wenn ich einen Einzelwert betrachte. Und dann sieht man eben, immer schon wird diese Linie ab und an gerissen. Und das Besondere vielleicht die Finanzmarktkrise 2008, die ziemlich einzigartig ist, wenn ich mir jetzt dieses Datenset anschaue. Aber dass die 20% Krise sozusagen ab und zu gerissen werden, ja, damit muss man immer mal rechnen am Aktienmarkt. Und wenn wir jetzt anschauen, wir haben das Global Portfolio Wandel Strategie ja schon länger, aber seit 2019 im Vormantel, dann hatten wir jetzt auch schon zwei heftige Einschläge nach unten, nämlich Corona und jetzt der Ukraine-Krieg. Und okay, also wenn ich jetzt das anschaue, wie sind wir denn dann heute investiert? Die Aktienseite, ja, deine Zuschauer wollen es immer ganz genau wissen.
Naja, die sind anspruchsvoll.
Zum Nachbauen, ja. Also hier ist die Aktienseite. Wir gewichten ja möglichst breit gestreut, also über 8.800 Aktien, Industriestaaten, aber auch Schwellenländer, Groß-, aber auch Kleinunternehmen. Und dann sieht man, wenn man das anschaut, auch wir sind stark US-lastig. Wir kommen nachher noch drauf, dass der US-Markt eine ganz besondere Rolle spielt im Moment. Also wenn ich rein marktkapitalisierend gehe, MSCI World, habe ich 70% USA. Wenn ich über die Unternehmensgewinne gehe, dann habe ich immer noch circa 50% USA.
Ja. Wäre jetzt ja auch ein schwerer Fehler gewesen, nicht ordentlich in den USA investiert gewesen zu sein. Also
genau. Ja. Also auch aus einer neutralen Perspektive der Unternehmensgewinne, also das ist ja etwas, was einen verblasen und ein bisschen schützt, muss man sagen, die Amerikaner sind halt wahnsinnig stark im Moment, was die Ertragskraft angeht. Oder anders formuliert, die anderen sind ganz schön schwach.
Ja, kommen auch gerne dazu.
So, dann kommen wir noch zur Investitionsreserve, also die 20%, die in normalen Marktphasen jetzt dann gehalten werden. Da ist der Schwerpunkt in Schweizer Frankenanleihen. Du hast ja eine eigene Sendung dazu gemacht, kürzlich. Dann lege ich hier mal unser Portfolio offen. Man sieht mal, was typisch ist für Schweizer Franken. Man hat sehr viele Emissionen mit einem sehr, sehr guten Rating. Und ja, man hat hier natürlich den Vorteil der starken Währung, hat den Nachteil, dass die Zinsen halt natürlich niedriger sind als im Euroraum und im US-Dollar-Raum. Aber da liegt unser Schwerpunkt.
Ganz kurze Frage, die kam nämlich auch von ein paar Zuschauern. Ja? Weil du ja sozusagen Schweizer Franken-Bulle bist. Kannst du vielleicht mal ganz kurz erklären, warum? Warum du so bullisch für den Schweizer Franken bist? Und sogar, du hast ja gesagt, der muss eigentlich aufwerten gegenüber dem Euro.
Also einmal, genau. Also es gibt zwei Gründe. Der erste Grund ist, wenn man es jetzt aus einer historischen Perspektive sieht, dann ist der Schweizer Franken zum Euro das, was früher die D-Mark war, zur italienischen Lira. Natürlich bietet die italienische Lira, italienische Staatsanleihen haben immer höhere Zinsen geboten, aber dafür hattest du diese sukzessive Abwertung, die immer wieder kommt. Keiner weiß genau wann. Und es geht nicht in ein Jahr, aber die Abwertung muss ökonomisch kommen. Und deswegen war es auch für einen italienischen Unternehmer nicht uninteressant, einen Teil seines Portfolios auch in D-Mark zu halten. So, jetzt muss man es halt so sehen, die D-Mark war halt zu den damaligen Zeiten beispielsweise mit 3% verzinst und die italienische Lira war beispielsweise mit 6% verzinst. Das ist natürlich schon eine Ansage, weil das heißt, auf 10 Jahren, damit sich das rechnet, muss die italienische Lira um 30% abwerten, ganz grob gesprochen, damit es attraktiv ist, trotzdem in die D-Mark zu investieren und nicht in die italienischen Lira. Also genau, deswegen, man kann mir jetzt nicht sagen, es ist so wahnsinnig attraktiv und man muss jetzt da unbedingt reingehen. Gleiche beim Schweizer Franken. Wir haben halt auf eine Bundesanleihe, eine 10-jährige, kriegen wir jetzt im Moment 2,2% Zinsen. Bei einer Schweizer AAA-Anleihe bin ich vielleicht bei 0,8. Ja, das heißt, da ist schon sozusagen in dem niedrigeren Zins drinnen, dass der Schweizer Franken aufwerten muss. Sonst wäre es attraktiver, ich glaube, im Euroraum. Aber der Punkt ist ja, dass wir ein spezielles Ziel haben mit diesen Anleihen. Wir wollen ja eine Investitionsreserve, dass wir in der nächsten Krise in der Lage sind, die gut zu verkaufen und umzuschichten. Und die Anzeichen verdichten sich, dass die nächste Krise etwas zu tun haben könnte mit Staatsfinanzierung. Und da ist es natürlich eine sichere Bank, jetzt entsprechend investiert zu sein.
Das ist eine Steilvorlage. Wir können auch gleich drüber sprechen, aber wenn du es schon angerissen hast, da kamen nämlich auch sehr viele, wie du die Staatsschulden einschätzt, gerade in den USA. Aber du wolltest noch kurz, glaube ich,
machen wir
das gleich.
Ja. So, dann bleibt aber noch ein Rest, also 12% oder 13% sind im Schweizer Franken. Die restlichen 7-8 sind dann noch in Gold, US-Anleihen, also US-Dollar-Anleihen und Euro-Anleihen. Es wird zunehmend weniger, vor allem der Euro-Anteil, aber hier sind wir auch noch investiert. Der Vollständigkeit halber zeigen wir die hier auch noch. So, und jetzt, wenn man sich das letzte Jahr anschaut, wie ist es gelaufen, da muss man einfach sagen, ja, ich verstehe alle, die jetzt skeptisch werden gegenüber dem Aktienmarkt. Wir haben im letzten Jahr hier mit so einem 80-20-Portfolio circa 25% Rendite erwirtschaftet bei einer ganz geringen Volatilität und nur 5,7% Maximum Drawdown, also Maximaleinbruch während dieses Jahres. Und da muss man wirklich sagen, das ist natürlich nicht normal, ja.
Was passiert dann in so einem Jahr? Heißt das jetzt mal ganz plain, wenn wir drauf schauen, dass einfach sehr wenige Leute verkaufen, viele Leute kaufen? Also was liest du da raus? Ist das Anzeichen für Gier oder ist das einfach, du hast es gerade gesagt, sind die Leute rational, weil die US-Unternehmen einfach brummen und die Unternehmensgewinne sprudeln? Also, weil du hast gerade gesagt, du verstehst jeden, der skeptisch wird. Also,
ja. Ja, also da komme ich vielleicht drauf, wenn ich noch ein bisschen mehr zeige, wo diese Rendite herkommt. Nicht auf der nächsten Folie ist es nämlich aufgeteilt. Einmal in dunkelgrün sieht man hier den MSCI World, der halt getrieben ist von 70% USA und hier von den Megacaps. Dann hier hellblau Global Portfolio One und dann dunkelblau Schwellenländer und dann noch Euro Aggregate Bond. Also weil wir sind ja ein Mischportfolio, das man auch sieht. Auch Anleihen haben sich eigentlich ganz gut entwickelt. Aber man sieht, okay, die Amerikaner sind davon gelaufen. Übrigens schon das zweite Mal, ja, in den letzten 5 Jahren nach Corona. 21 sind sie schon mal davon gelaufen und das 24 sind sie nochmal davon gelaufen. 21 war es halt dieser Digitalisierungs-Online-Hype mit Homeoffice und Co. Und jetzt ist es der KI-Hype. Aber man muss es wirklich so isoliert betrachten. Das ist halt nur diese Handvoll Megacaps, Technologieaktien, die das so getrieben haben. Selbst wenn ich die rausschneide aus dem S&P 500, sind wir in einer relativ normalen Bewertung. Und auch bei den Emerging Markets sind wir in einer normalen Bewertung und auch im Stock 600, Europa, Japan und so weiter. Also obwohl jetzt die Aktienmärkte so gut liefen, muss man Entwarnung geben. Wir haben nicht so einen wirklichen Hype am gesamten Aktienmarkt, sondern es ist nur ein kleines Subsegment, was das so getrieben hat.
Also das heißt, wir haben auf breiter Basis keinen Hype, wir haben aber trotzdem einen.
Genau.
Das ist für die Leute schwierig, weil sie dann nicht wissen, okay, ist es jetzt quasi, bin ich jetzt fein raus, wenn ich jetzt auf Nummer sicher spiele, theoretisch, und wie du es gerade sagst, ich schneide hier raus, ich reduziere USA, du hast ja auch zumindest USA deutlich weniger im Portfolio als jetzt im MSCI World. Oder also wie geht man mit so einer Lage um? Weil das ist ja irgendwie nicht so richtig zu greifen.
Ja, also man kann, es bleibt ja eh immer nur die breite Streuung. Also wirklich Appell an jeden Investor, man kann die historische Rendite nicht kaufen, das war immer falsch. Und ja, natürlich, 7 Aktien haben das getrieben, aber das macht keinen Sinn, diese 7 Aktien zu bevorzugen. Man kann die historische Rendite nicht kaufen. Und ich meine, es gab eigentlich immer in irgendwelchen Branchen irgendwelche Hypes. Die Einzigartigkeit und Besonderheit ist, dass der Hype halt da war, wo es sowieso schon am teuersten war. Also dadurch hat es auch diesen MSCI World so hochgezogen. Aber ich kann nur sagen, es ist wichtiger denn je die breite Streuung, wenn ich jetzt in die Zukunft schaue, in die nächsten 5 Jahre. Das heißt, wenn man sich selber ein Portfolio zusammenbaut, Small Caps mit dazu nehmen. Es gibt ja heute zu allem sehr gute ETFs, die auch sehr qualitativ hochwertig sind. Ich kann, wenn ich jetzt nur ein MSCI World Small Cap dazu kaufe, dann habe ich schon sehr viel von dieser Blase rausgenommen. Und wenn ich noch ein MSCI Emerging Market dazu kaufe, dann bin ich sogar geradezu antizyklisch unterwegs. Und ich kann aber auch vielleicht einen Value Index dazu nehmen. Also das ETF-Spielfeld ist ja breit, wenn man sich selber ein Portfolio zusammenbaut. Man kann sich sehr genau überlegen, inwieweit spiele ich diese Story jetzt noch mit, die letztendlich ja fast zu einer KI-Story geworden ist. Und inwieweit möchte ich mich da absichern? Ja.
Da jetzt vielleicht kurze Zwischenfrage, das Thema Cash. Warren Buffett ist ja das schönste Beispiel. Jetzt wissen wir, und alle, die, glaube ich, ein bisschen erfahrener schon sind, man sollte niemals blind irgendwas nachmachen. Und wir haben so viele Beispiele aus den letzten 2 Jahren, so viele Warnungen, ob es Goldman Sachs war, die im David Kostin hat im Februar 2023 gewarnt, schnelle Kursgewinne unmöglich. Seitdem haben wir im Nasdaq 70% gesehen. Michael Burry hat damals zum Verkaufen aufgerufen. Also immer sehr, sehr gefährlich, wenn irgendwelche Experten Cash aufbauen oder nach dem Verkauf oder nach dem Crash rein, das wissen wir. Trotzdem, wie ist es beim Cash-Aufbauen? Also du hältst jetzt 20% im Moment. Also das ist ja dann auch eine gewisse Cash-Reserve. Also das ist rational, wenn man bei diesen Märkten nicht voll investiert ist, um es mal so zu sagen.
Also wenn wir uns datentechnisch mit irgendwas intensiv beschäftigt haben, ja, dann mit diesen Fragen, Timing-Risiko, Erkennen von Blasen, Risikomanagement, ja. Und die erste Aussage, die ich da ganz klar treffen kann, ist, Einbrüche an den Märkten haben ein hohes Informationspotenzial. Da kann ich Honig draus saugen als Anleger. All times high, es ist eigentlich meistens langweilig, weil es der Normalzustand ist. Das heißt, dass die Märkte zu hoch stehen, das darf man von seinem Informationsgehalt nicht überschätzen. Ja. Und die zweite Botschaft ist, wenn man jetzt nicht spekuliert, also ich denke, man muss ja sowieso unterscheiden. Wenn jetzt jemand, ein junger Mensch, einen Sparplan macht und so und der weiß, er verdient eh noch viel Geld in seinem Berufsleben, er ist erfolgreich, ja, dann kann er 100% Aktien machen, das spielt ja keine Rolle. Es kann auch ein bisschen schief gehen, das macht nichts. Wenn jetzt aber jemand eben einen kritischen Betrag hat, die Eltern verkaufen das Haus und einmal bekommt er sozusagen sein Erbe von 400.000, dann dreht sich ja das Spiel komplett um. Ja. Okay, dann geht's um breite Streuung, da geht's um Planbarkeit und da geht's darum, eigentlich um 80-20, 70-30, 60-40, aber da geht's immer darum, dass ich nicht alles auf eine Karte setze und jetzt darauf vertraue, dass die nächsten 10 Jahre der Aktienmarkt auch so läuft. Und wir fahren 80-20, das ist natürlich im Moment angenehm, weil wir wieder schöne Zinsen haben. Die Literatur sagt eigentlich eher 60-40, ja? Aber man sollte sich in diesem Bereich, sollte man sich dann aufhalten. Und das gilt aber eigentlich fast immer. Und die Botschaft, die ich damit sozusagen vermitteln möchte, ist, die Privatanleger denken immer so gerne in 0-1. Jetzt sind Aktien attraktiv, ich gehe rein, jetzt jetzt gehe ich raus.
Binär.
Ja, das ist völlig falsch, weil es ist immer ja nur ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten. Und das heißt, es ist immer dieses Spiel, gehe ich jetzt eher 80-20 oder gehe ich eher 60-40? Aber es sind nie, also es ist immer eine Katastrophe, so radikale Entscheidungen zu treffen, weil da kann man halt dann auf dem falschen Fuß erwischt werden und dann hat man halt ein Problem. Und insofern, es geht auch jetzt darum, eben sozusagen auf keinen Fall ist aus den Aktien rauszugehen, nur weil sie ein All-Time-High haben. Erstens ist die Botschaft eh überschaubar, die das liefert an Informationsgehalt. B, okay, wenn ich jetzt sehr stark Aktien-USA-lastig bin, dann kann ich vielleicht so ein bisschen umschichten und ein bisschen breiter streuen. Dann habe ich halt Glück gehabt, dass das jetzt so gelaufen ist. Und ansonsten lieber in Nuancen. Halt mal vielleicht ein bisschen höhere Anleihenquote oder so, aber nicht diese 0-1-Denken. Ja.
Wollen wir ein bisschen vorausblicken auf 2025?
Ich würde erst gerne noch weiter ins
Detail gehen. Sorry, ja, gerne.
Nee, weil die nächste Folie, die halte ich auch noch für interessant. Weil es kommt ja oft so der Vorwurf, die Märkte haben mit der Realität gar nichts mehr zu tun.
Ja, das haben wir ja seit sehr vielen Jahren entkoppelt.
Schauen wir die Wirtschaftspolitik der Ampel an und trotzdem ist der DAX gestiegen. Okay. Die Antwort auf diese Frage findet sie nämlich jetzt in dieser Folie. Was habe ich gemacht? Ich habe mir jetzt einfach wieder nur das letzte Jahr angeschaut. Und wir schauen uns aber eben nicht nur den DAX an, hier dunkelblau, sondern auch den MDAX, dunkelgrün. Nee, DAX ist dunkelgrün, MDAX ist blau und SDAX ist hellgrün. Und dann sieht man eben, ja, der DAX ist gut gelaufen. Also natürlich bei weitem nicht so gut wie Amerika, aber er ist nicht schlecht gelaufen. Ja, aber was war das? Das war SAP, ja. Und das war so ein paar Unternehmen, die halt wirklich unter die Räder gekommen sind, zum Beispiel der Bankensektor, der sich ein bisschen erholt hat. Aber das sind globale Konzerne, die halt zufällig historisch noch ihren Firmensitz in Deutschland haben, aber die ganz wesentlich im Ausland produzieren und ganz wesentlich im Ausland verkaufen. Und wenn ich jetzt eher in die Binnenwirtschaft gehe, also wer produziert wirklich in Deutschland und für wen ist wirklich der deutsche Markt relevant?
Dann tut schon ein bisschen weh.
Dann bin ich im MDAX und MDAX-Bereich und da sieht man eben schon, es läuft richtig schlecht. Ja, es läuft richtig schlecht. Jetzt sind natürlich das auch, da ist viel Maschinenbau drin und so, ne? Aber deswegen hier auch dieser Vorwurf, der oft kommt, die Aktienmärkte hätten mit der Realität nichts zu tun. Wenn man sich diese Indizes anschaut, dann kann man auch hier sagen, nee, ganz so ist es nicht. Ne?
Also könnte man zwischenfassend sagen, die Märkte sind eigentlich sehr rational. Also jetzt, wenn wir natürlich die vergangenen Entscheidungen bewerten, die USA brummen. Deutschland brummt nicht, aber gut, die Global Player stehen vielleicht noch ganz gut da. Emerging Markets schwierig, Europa generell jetzt auch nicht gerade heiß gelaufen. Deutsche Wirtschaft läuft, also das sieht ja schon nach einer zumindest halbwegs vernünftigen Bewertung aus, oder? Also oder Abbildung der Realität in gewisser Weise.
Wenn ich breit gestreut bin, dann bin ich vernünftig bewertet. Ja, weil einige Sachen sind extrem teuer, aber sehr, sehr viele Sachen sind auch überhaupt nicht teuer. Insofern Es gibt keinen Grund, zu stark von seiner strategischen Quote abzuweichen. So würde ich zusammenfassen.
Aber von einer Entkopplung, gut, jetzt generell zu reden, das ist immer schwierig, oder? Weil man schaut immer auf diese Highflyer und immer kriegen wir diese Dinge um die Ohren gehauen, hier die Mac 7 und alle. Also das ist auch immer so ein bisschen eine sehr einseitige Betrachtung, oder? Das ist wichtig, dass wir jetzt hier mal in den Maschinenraum reingehen und gleich auch, würde mich deine Meinung zu Anleihen noch interessieren. Das ist ja auch ein sehr, sehr spannender Markt. Sollen wir da mal reingehen? Oder hast du noch...
Können wir gerne machen.
Du bist ja Vollprofi und schaust deswegen, weil man das Gefühl, sogar noch lieber auf die Anleihenmärkte als auf die Aktienmärkte, weil da eben noch mehr Profis unterwegs sind. Und weil die vielleicht manchmal ein bisschen aussagekräftiger sind. Das ist ja spannend, was zuletzt in den USA gerade passiert ist. Wir haben ja die Zinswende gesehen, die Zinssenkungen. Die Rendite der 10-Jährigen ist aber gestiegen. Da kommen wir jetzt schon zum Thema Staatsschulden. Da hat sich vielleicht auch schon Trump abgezeichnet. Das Problem, vielleicht Rückkehr der Inflation. Viele waren ja davor, dass Trump inflationär sein könnte. Und die sehr hohen Schulden. Was liest du denn aus den Anleihenmärkten die letzten Wochen und Monate aus der Entwicklung?
Also gut, dass du das ansprichst, weil die Anleihenmärkte sind tatsächlich rationaler als die Aktienmärkte, weil ja viel weniger Storytelling möglich ist. Naja, die Amerikaner haben ein sehr hohes Defizit, 7-8%. Und Trump hat, als er das letzte Mal Präsident war, die Zinsen stark gesenkt dort, vor allem für die Unternehmen. Und nachdem der Markt ausrechnen kann, dass das nicht tragfähig ist, hat er das begrenzt auf 10 Jahre. Und das würde jetzt auslaufen. Und jetzt hat er aber schon angekündigt, nee, das läuft nicht aus, das machen wir dauerhaft. Deswegen bleibt es trotzdem nicht tragfähig. Also jetzt kann man eigentlich sehen, dass die amerikanische Wirtschaft, also die amerikanische, der amerikanische Finanzmarkt, die Staatsverschuldung, der Staatshaushalt, der ist nicht tragfähig, das geht nicht. Jetzt waren die Investoren zunehmend kritisch dabei, langlaufende amerikanische Staatsanleihen zu kaufen. Was haben die Amerikaner gemacht? Sie haben einfach keine mehr emittiert. Also die haben die ganze Staatsrefinanzierung haben sie auf Kurzläufer, auf 3 Monats Anleihen und auf 6 Monats Anleihen umgebaut.
Ist das jetzt normal oder ist das schon eine gewisse Nervosität?
Das ist sozusagen, sie wollen es nicht testen. Ja. Okay, dann als Trump gewählt wurde, dann sind die Zinsen am langen Ende eben auch gestiegen, weil die Skepsis gegenüber der langfristigen Schuldentragfähigkeit ist nochmal gestiegen. Aber jetzt hat Trump was halt auch wieder sehr Schlaues gemacht. Er hat einen absoluten Vollprofi zum Finanzminister benannt, der ein sehr hohes Vertrauen genießt im Markt. Und dann sind die Renditen gleich wieder zurückgekommen. Ich glaube, das Spielfeld, ob das alles überhaupt sinnvoll ist, was da passiert, und damit auch die Bewertung der amerikanischen Aktien überhaupt sinnvoll ist, das hängt sehr stark an seinem Deregulierungsplan, den er hat. Hier wird immer sehr viel diskutiert über die Zölle und so, aber das ist eigentlich ein Nebenkriegsschauplatz. Das, was meiner Meinung nach das Spannendste ist, was im Moment passiert, ist Argentinien. Ja. In Argentinien ist Javier Milei vor einem Jahr zum Präsidenten gewählt worden und der zieht eine radikale, wirtschaftsliberale Restrukturierung des Staates durch.
Ja. Macht dir das Hoffnung oder macht sich das eher nervös?
Es ist das spannendste Wirtschaftsexperiment seit Margaret Thatcher, was wir sehen. Ja. Und Donald Trump hat ja Elon Musk damit beauftragt, dass er das adaptiert für den amerikanischen Markt. Das weiß man ja noch gar nicht, ob es wirklich funktioniert in Argentinien, aber die ersten Kennzahlen sind sagenhaft, wenn ich das mal so sagen darf. Also Javier Milei.
Stark runtergekommen.
Javier Milei hat es geschafft, die Staatsausgaben um 35% zu senken. Ja. Die Inflation ist im Griff. Der Staat erwirtschaftet wieder einen Überschuss. Die Reallöhne steigen. Auf der anderen Seite ist aber auch die Armut angestiegen. Die Arbeitslosigkeit ist angestiegen. Wenn jemand da mehr dazu wissen will, dann erlaube ich mir hiermit die Werbung, dass wir ein Interview gemacht haben mit der Außenstellenleiterin von der Konrad-Adenauer-Stiftung, Susanne Käs in Buenos Aires, wie es denn wirklich im Alltag ist, nicht nur aus den abstrakten Wirtschaftskennzahlen. Und da ist halt alles noch nicht in trockenen Tüchern. Aber die Amerikaner sind natürlich begeistert und sagen wir mal so, wenn das funktioniert, die ja eh schon viel weniger Regulierung haben wie in Deutschland, wenn sie das auch noch halbieren oder dritteln, okay, dann kann natürlich die Rakete durchstarten. Das Problem ist nur, dass im Moment halt der Markt schon da ganz viel vorweggenommen hat, dass es irgendwie funktioniert. Und das muss man erst nochmal sehen, ja.
Das Interview, sehr spannende Sache, verlinke ich natürlich unter diesem Video. Das muss ich mir selber auch noch anschauen, sehr spannend. Jetzt haben wir ja nur ein Problem. Ich finde es auch immer schwierig, wenn es dann heißt, ja, da kann man nichts draus lernen. Argentinien ist ein Sonderfall, sondern ich bin auch sehr gespannt. Aber jetzt müssen wir eins sagen, in Argentinien, da war das Niveau schon sehr schlecht. Ich will jetzt nicht sagen, da kann man nichts kaputt machen, aber es hat natürlich für den Finanzmarkt jetzt nicht die Bedeutung wie die USA. Trump ist natürlich jetzt eine Riesenchance. Also sagen wir, die kriegen das jetzt hin mit Elon Musk. Die deregulieren, die senken die Steuern, kürzen dann aber auch noch die Ausgaben. Also es funktioniert alles, dann wäre es vielleicht ein Mega-Boom die nächsten 5 bis 10 Jahre. Jetzt denken wir mal drüber nach, es geht vielleicht irgendwie schief oder nur ein bisschen. Das könnte dann schon einige nervös machen, oder? Gerade noch mit diesen Schulden. Wir haben es jetzt schon, du hast gerade schon beschrieben mit den Anleihemärkten. Also das hat schon auch ein, nennen wir es mal euphemistisch, ein sehr hohes Nervositätspotenzial, oder? Für die Aktienmärkte.
Ja, natürlich. Also wenn ich mir das anschaue, gibt es immer 2 mögliche Szenarien. Und es wird eigentlich im Moment immer das positivste Szenario angenommen. Und das wäre eigentlich schon überraschend. Ich möchte nur daran erinnern, wie Donald Trump auch bei seiner ersten Amtszeit sich schon intellektuelle Größen, man kann von ihnen halten, was man will, ja, aber sie sind auf jeden Fall extrem schlau, wie Peter Thiel, an seine Seite geholt hat. Und ruckzuck haben sich die beiden Alpha-Tiere zerstritten. Also wie lange diese enge Freundschaft,
ja, das ist eine sehr gute Frage,
mit Elon Musk hält, das weiß auch alles keiner. Das ist alles für mich, das ist viel zu erratisch. Javier Milei ist ein Wirtschaftsprofessor, der lange auch geforscht hat und der sehr stark sich auf empirische Daten beruft. Das hat überhaupt nichts zu tun mit der Person Donald Trump. Also ich finde auch im Moment ist es schon wieder toll, wie so immer gleich so der Best Case angenommen wird und dann springen halt die Kurse nach oben. Aber das ist bei KI ja auch ähnlich. Also bei KI, im Moment ist es ja erstmal ein Kostenfaktor. Ja, also außer Nvidia, die verkauft natürlich sozusagen die Schaufeln für die Goldgräber. Aber wie da auch schon sozusagen, obwohl man schlechte Erfahrungen hat, also der letzte große Hype war IBM Watson, neuronale Netze. Auch das autonome Fahren hat man sich eigentlich anders vorgestellt, im Tempo, wie das funktioniert und so. Aber das macht ja die Märkte irgendwie aus, dass dann Stimmung in Dauer eine große Rolle spielt.
Es wird auf jeden Fall spannend. Vielleicht eine Frage zu den Schulden, weil da kamen sehr, sehr viele Zuschauerfragen nach dem Motto, wie kann das gut gehen? Du hast es gerade schon selber beschrieben, das ist nicht tragfähig. Also das wird eine heikle Sache. Auf der anderen Seite kann man sich, du hast es auch schon oft schön beschrieben in unseren Interviews, die USA sind der Finanzmarkt, also ohne die USA wird es nicht gehen, also die Welt wird nicht untergehen, klar. Aber wie wird das weiterlaufen aus deiner Sicht und gibt es irgendwie eine Wahrscheinlichkeit, auch wenn sie sehr klein ist, dass das irgendwie schieflaufen kann?
Also das ist ja eben, also das die sozusagen Untergangsthesen, die sind halt immer blödsinnig, ja, weil natürlich kann ich jetzt der Parameter, der aus dem Ruder gelaufen ist, kann ich hochskalieren, dann bricht's zusammen. Aber der Finanzmarkt ist der amerikanische Markt und der amerikanische Finanzmarkt ist der Treasury-Markt. Das ist mit Abstand der größte Markt überhaupt. Natürlich wird die amerikanische Staatsverschuldung nicht zusammenbrechen. Aber es kann halt sein, dass dass die jetzt unglaublich...
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Karte erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sichere dir jetzt deine Platinum-Karte und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Wirtschaftsfreundliche und Politik, dass die dann halt nicht mehr geht, dass dann doch wieder Steuer erhöht werden müssen und dieses und jenes. Und am Ende muss man sich ja das so vorstellen. Die Aufgabe des Staates ist, die Privatwirtschaft zu schützen und das Privateigentum zu schützen und die Aufgabe des Privateigentums ist, den Staat zu finanzieren. Also so haben die alten Griechen das mal aufgesetzt. Polis und Oikos. Und am Ende... Warum hat Amerika so eine Bonität? Weil es unglaublich viel Privatkapital gibt. Und bevor ein Staat zusammenbricht, hat er das Recht und die Pflicht, eben mehr Privatkapital zu Staatskapital zu verwandeln, weil er hat das Monopol für Steuerhoheit. Und da ist halt Amerika im Moment oder immer schon oder seit Jahrzehnten extrem großzügig. Und ja, und wenn es da einen Regimewechsel gibt, dann kann das natürlich dann deutlich auf Stimmung und auf Kurse drücken und auf alles Mögliche.
Also wäre der Worst Case eine Wirtschaftskrise, wenn man es bei
Worst Case ist zum Beispiel, dass wie Liz Taylor, die ja auch irgendwelche Ideen hatten und dann hat der Finanzmarkt gesagt, das finanzieren wir aber nicht mehr, einen Rückzieher machen musste, dass Trump einen Rückzieher machen muss. Und
das Trust meinst du, oder?
Ja, genau. Dass Trump auch einen Rückzieher machen muss und sagen, okay, die Befristung dieser abgesenkten Steuern, ich glaube bis 2027, die können wir doch nicht verlängern. Das geben und ja, solche Schocks können schon kommen, ja. Aber das ist auch alles. Also wir reden nicht hier vom Zusammenbruch.
Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil viele, da merkt man immer, da schwingt die Angst mit, so nach dem Motto, dann ist die Welt zu Ende. Also das ist, glaube ich, auch mal wichtig, dass man, ja, dass du das mal klarstellst. Dass natürlich kann es Krisen geben, aber es ist jetzt nichts, wo man sich jetzt verrückt machen sollte.
Ja, und auch eine Währung kann dann mal abwerten. Also wir haben es gesehen beim japanischen Yen, der hat dann auch mal relativ schnell 30% abgewertet hat zum Euro. Auch ein US-Dollar kann mal 30% abwerten zum Euro oder umgekehrt, ja. Deswegen habe ich so gern Schweizer Franken.
Inflation und Co. Zinsen. Gefühlt haben wir ja darüber sehr lang diskutiert. Unterm Strich kann man eigentlich jetzt sagen, Zwischenfazit, waren dem Markt die Zinsen dann doch relativ egal, außer natürlich die kurzfristigen Bewegungen, der ganze Noise. Hier fallen die Zinsen, fallen sie doch nicht, fallen sie viel stärker, gibt es doch eine Rezession. Also immer dieses Ping-Pong-Spielchen, aber unterm Strich kann man sagen, die Zinsen sind dann weniger stark gefallen, als viele sich erhofft hatten oder als zwischendrin eingepreist waren. Da sind wir jetzt gut durchgekommen. Jetzt ist natürlich die Frage, kommt die Inflation vielleicht zurück? Auch wegen Trump in den USA natürlich vor allem, weil es vielleicht einen möglichen Wirtschaftsboom gibt, weil die Zölle inflationär wirken könnten. Gibt es ja viele mögliche Gründe. Manche, das ist ja auch wieder 0-1, das Extremszenario, es kommt wie in den 1970er Jahren, erst massiv hoch, dann massiv runter. Und wenn man die Charts jetzt übereinander legt, dann, das ist immer das Schönste, gibt es Parallelen. Wie schätzt du das Thema Inflation ein? Und vor allem, wenn jetzt Inflation mit Wucht zurückkommen würde, wäre das auch sowas, was den Märkten gar nicht schmecken würde?
Ja, in gewisser Hinsicht schon. Aber wir hatten ja ganz, ganz lange Nullzinsphasen. Und dann hat man im Markt daran gezweifelt, ob die Zentralbanken die Zinsen überhaupt wieder hochheben können und welche Effekte das dann volkswirtschaftlich hat. Okay, es haben die Zentralbanken bewiesen, dass sie handlungsfähig sind. Die Zinsen sind in den USA und im Euroraum auf dem kurzen Ende deutlich höher als die Inflation. Ja. Das heißt, alle haben Spielraum. Es ist eigentlich kein Risiko mehr. Ja, natürlich ist es eine Frage, die EZB, man hat gedacht, sie senken es vielleicht um 0,5, jetzt senken sie vielleicht um 0,25. Die Zinskurve ist eh auch sehr viel flacher geworden. Also da kann man sagen, das ist jetzt eigentlich nicht mehr das ganz große Thema. Und das spielt jetzt auch gar keine große Rolle, ob jetzt da 20 Basispunkte mehr oder weniger kurzfristig oder langfristig da gesenkt werden.
Das habe ich mir vor kurzem auch gedacht. Hat das überhaupt noch Schockpotenzial? Weil wir haben jetzt gesehen vor 3 Jahren, das waren die schärfsten Zinserhöhungen der Geschichte. Also selbst wenn die Zinsen jetzt mal steigen würden 2025, jetzt mal ein Gedankenexperiment, hätte das noch so ein großes Schockpotenzial? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nein. Also von 0 auf 4% ist halt was anderes, als wenn ich jetzt von 3% auf 3,5% gehe oder so, ja. Also im Prinzip ist das im Griff.
Und diese Horrorthesen nach dem Motto, das unterschätzt ihr alle, das kommt jetzt dann erst 2025 und 2026, nach dem Motto, wenn dann irgendwann doch mal die Kredite umgeschichtet werden müssen und die Immobilien und so weiter, siehst du da auch jetzt keine großen Gefahren? Also ist der Zug durch den Bahnhof?
Du hast den Anleihenmarkt angesprochen. Anleihenmarkt ist halt wirklich knallhart. Ja, also werden die Unternehmensanleihen, werden geratet und diese Rating, da kann man drüber streiten, aber im Prinzip, wenn er nicht gerade irgendwie, wenn es nicht komplexe Papiere sind, sondern wirklich plain vanilla, Senior Bonds, erstrangige Unternehmensanleihen, ja, okay, da ist der Markt transparent und das ist relativ klar. Und da gibt es dann eine Risikoprämie, je nach Rating, dann gibt es 3 Ratingagenturen, die den Ton angeben, die eigentlich auch immer das Gleiche sagen, bis auf kleinste Nuancen, die auch immer kurzfristigen und langfristigen Ausblick machen. Da kann man sagen, in der Breite sehr stabil, sehr gut finanziert, selbst in Deutschland, selbst im Mittelstand. Ja, einige Branchen extrem unter Wasser, weiß man, Immobilienentwickler oder nur im Handel oder so, oder auch als Automobilzulieferer. Aber das, was so die große Rolle spielt an den Aktienmärkten zum Beispiel, so, da kann man auf jeden Fall Entwarnung geben, im Gegenteil. Was sich halt extrem verbessert hat, ist jetzt der finanzielle Zustand der Bankenlandschaft. Selbst in Europa, selbst in Deutschland.
Das macht ja Hoffnung.
Das macht Hoffnung. Also insgesamt ist das alles dann stabiler damit, ja.
Okay, also dann haben wir jetzt schon mal, glaube ich, ganz gut alles beackert. Lass uns vielleicht langsam zum Schluss kommen, noch ein paar Details. Die Märkte, Europa, wie siehst du das denn? Da machen sich ja jetzt viele Sorgen. Du hast ja auch eine Investitionsreserve, da ist ja Europa jetzt auch nicht mehr so stark vertreten. Die europäischen Aktienmärkte, vielleicht auch noch mit einem Schwenk zu Deutschland. Auf dem Papier sind sie ja sicherlich nicht überbewertet. Da haben wir heute auch schon drüber gesprochen. Trotzdem, bist du da kritisch? Ist Europa ein schwieriger Markt? Jetzt gerade durch Trump fürchten ja viele, sagen wir mal, positiv, wir kriegen einen Tritt in den Hintern und kommen vielleicht mal ein bisschen vorwärts. Negativ, es wird für Europa noch schlechter. Wie schätzt du Europa ein als Markt?
Naja, Europa war schon öfter ein bisschen unter Wasser und hat es dann doch immer wieder hinbekommen. Warum sollte es diesmal anders sein? Ich sehe es im Moment noch nicht so ganz. Was mich echt pessimistisch macht, ist, dass wir überhaupt keine wirtschaftsliberale Stimme mehr haben. In Deutschland vor allem, ja. Also es gibt links und es gibt rechts, aber beides spricht von einem starken Staat. Sozusagen nur die, wer ist Subventionshilfe berechtigt, darüber wird diskutiert. Aber so eine wirtschaftsliberale Stimme, die, glaube ich, unbedingt notwendig wäre, oder ein echter Abbau von Bürokratie, ist ja überhaupt nicht in Sicht.
Also, und am Ende müssen wir das noch machen.
Nee, man, es ist wirklich schlimm. Also es wird zwar immer versprochen, Bürokratieabbau, aber es wäre schon eine irrsinnige Leistung im jetzigen System, wenn die Bürokratie nur langsam und nicht schnell steigt. Ja, das wäre schon ein Fortschritt. Aber Abbau ist überhaupt nicht dran zu denken, jetzt mit dem Ganzen, was noch in der Pipeline ist von der EU. Und das ist halt nicht mehr konkurrenzfähig. Also Europa ist im Moment nicht konkurrenzfähig, aber gut, es brechen dann auch die Steuereinnahmen weg mit den Unternehmen und dann brechen die Arbeitsplätze weg. Dann merkt es auch ein Politiker. Die Wähler brechen dann weg, ja. Ja, dann müssen wir halt wieder den Kurs ändern. Und ich glaube, das Ende der Ampel ist ja da schon ein ganz klarer Schritt gewesen. Aber auch da finde ich natürlich wieder verrückt, ja. Ich meine, was ist kaputt gemacht worden im Wirtschaftsstandort? Nicht von der Ampel, aber die Ampel hat halt da gewisse Entwicklungen aus der Zeit Merkel weitergetrieben. Und jetzt wird über die Sachen diskutiert, über wie die AfD kommuniziert oder intern vorbereitet hat, dass diese Koalition bricht. Als wäre das jetzt das Problem Deutschlands. Ja, wir haben ganz andere Probleme, über die wir diskutieren müssten. Und da denke ich mir auch schon wieder, das macht mich dann immer pessimistisch. Als
ja, du bist jetzt auch nicht gerade bullisch, dass die Neuwahlen jetzt den ganz großen Durchbruch bringen, oder? Da kamen auch viele Fragen dazu, ob du da Hoffnung hast.
Also ich sehe es nicht, aber ich kann, das sage ich auch jedes Mal, den letzten großen Wurf in Deutschland, den wir hatten, nachdem wir so ein bisschen in die Sackgasse gefahren sind, war links-grün, ja, Schröder-Fischer. Also alle Parteien sehen die Zahlen und alle Parteien sind darauf angewiesen, dass wir eine Wirtschaft behalten. Und alle Parteien wären in der Lage, hier auch eine Kurskorrektur vorzunehmen. Das ist jetzt nicht exklusiv nur eine Partei. Und da die Kurskorrektur kommen muss, wäre ich jetzt mal gar nicht so pessimistisch.
Das ist doch ein gutes Fazit zu Deutschland. Lass uns noch ganz kurz vorausblicken auf 2025. Was wird denn aus deiner Sicht einige überraschen? Hast du da was auf dem Zettel?
Also ich glaube, dass das, was in Argentinien passiert, so relevant für die internationale Wirtschaft ist, wie das, was damals Thatcher gemacht hat in England. Und im Moment spielt es in der Presse überhaupt noch gar keine Rolle. Und ich glaube, das wird 2025 eines der ganz großen Themen werden. Und die werden auch Druck, das Thema, wenn es einigermaßen gut läuft in Argentinien, wird tatsächlich einen echten Einfluss haben auf die USA, so wie auch die Politik Thatcher einen echten Einfluss hatte auf die Politik von Ronald Reagan. Und dem wird sich die EU dann auch nicht entziehen können. Also nur mal vielleicht noch als kleiner Hinweis, Javier Milei, in Argentinien hatte man 80 Ministerium, er hat die Hälfte einfach geschlossen. Ja. Das ist ja allein, ja, also das ist eine Radikalität. Und wenn das Land dann besser funktioniert als vorher, dann wird sich auch eine EU einer solchen Diskussion nicht entziehen können. Und da kann ich mir vorstellen, dass 2025 richtig Druck auf die Diskussion kommt.
Ich hoffe, dass in den USA das auch gut geht, weil sonst haben wir wahrscheinlich die Ausreden, Argentinien könnte man nicht mit Deutschland vergleichen. Die USA vielleicht auch nicht 1:1, aber sicherlich schon etwas mehr.
Weil das Besondere an Milei ist,
werden sicherlich gefunden werden.
Nee, das Besondere an Milei ist, ich habe mir das sehr genau angeschaut, was er macht. Also ich war ja 2 Jahre in Argentinien tätig für die Münchner Rück und insofern habe ich eine gewisse Beziehung zu dem Land und spreche auch Spanisch und ich habe mir das schon sehr genau angeschaut. Das Besondere, was er macht, ist, dass bis jetzt wirtschaftsliberale Reformen immer aus der Perspektive der Wirtschaft verargumentiert wurden und damit die meisten Menschen das Gefühl haben, das hat mit ihnen vielleicht nur sekundär was zu tun. Und er rechtfertigt aber diese ganzen Reformen rein aus einer moralischen Perspektive.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Grund, warum die Mehrheit der Argentinier trotz der harten Einschnitte das mitgeht. Und diese Grundaussage von ihm, die will ich kurz hier, obwohl es nicht unser Thema ist, mal von mir geben, weil da kann man eine Zeit lang drüber nachdenken. Ja. Die Grundaussage ist, alle Staatsbürger haben die gleichen Rechte und Pflichten. Das klingt total banal. Aber wenn alle Staatsbürger die gleichen Rechte und Pflichten haben, dann fällt 90% der Bürokratie weg. Weil 90% der Bürokratie kümmert sich nur darum, irgendwelchen Gruppen irgendwelche Privilegien zu geben. Und wenn man sich den Sozialstaat mal anschaut, in Deutschland zum Beispiel, der Sozialstaat, die Idee war ja mal, dass Menschen, die in Not geraten, temporär Hilfe bekommen.
Mhm.
Aus dem Sozialstaat ist heute etwas geworden, wo jeder Zuschauer irgendwelche Zahlungen bekommt. Ob Pendlerpauschale, Heizkostenzuschuss, dieses, jenes. Also wir haben den Sozialstaat, der ist ja so aufgebläht, dass eben überhaupt niemand mehr gleich ist, sondern alles ist ganz fein aufgelöst und es geht um das Management von Privilegien von Gruppen. Und dann einfach zu sagen, alle Menschen haben die gleichen Rechte und Pflichten, es ist eigentlich genial. Und dann gibt's halt keinen Grund mehr für diese Privilegien und da auf einmal kann ich die Hälfte der Ministerien schließen. Also ich finde, das ist schon, da muss man erstmal argumentieren.
Ja, das fällt mir ein. Ich habe mit Professor Kirchhoff auch mal vor einigen Jahren gesprochen und ich habe ihn dann auch gefragt, weil wir verstehen das ja alle nicht, warum kann man dieses Steuersystem nicht einfach vereinfachen? Der hat das auch genauso erklärt, dass es eben jeder kleine Verein, Bienenzüchter, sonst was, alle, nichts gegen die Bienenzüchter, aber jeder Verein oder jede Organisation, jede Branche hat irgendwelche Vorteile und die wollen es dann nicht oder irgendwelche Ausnahmen. Die gibt man natürlich nicht gerne ab. Deswegen ist das halt so schwierig.
Nee, genau. Also die Bürokratie abzubauen funktioniert nicht, weil jeder kleine Abbau würde irgendeine privilegierte Gruppe ihre Privilegien wegnehmen. So. Und die würde dann aufschreien. So. Und was hat Milei gemacht? Er hat ja gesagt, wir schaffen sie alle ab. Und das war ja brutal. Also zum Beispiel auch die subventioniertes Gas oder so oder Transportwesen, wo die breite Bevölkerung davon profitiert hat. Also der Argentinier kocht mit Gas in der Regel, ja. Gas hat sich von einem Tag auf den anderen versechsfacht, weil Marktpreise gezahlt werden mussten. Und trotzdem hat seine Zustimmung nicht nachgelassen. Also weil die Leute sagen,
weil es halt fair ist und nachvollziehbar ist.
Ja, ich meine, jeder wäre sauer, wenn die anderen Privilegien behalten und meine kommen weg. Aber zu sagen, alle Menschen haben oder alle Staatsbürger haben die gleichen Rechte und Pflichten, das ist erstmal eine Ansage.
Ja. Auf jeden Fall. Zwei Fragen noch. Zweieinhalb. 5 Jahre GPO jetzt, also herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, das ist auch für die deutsche Anlegerkultur wirklich ein Fels in der Brandung. Also das ist wirklich Kompliment, was du da geschaffen hast. Und ich glaube, du hast da auch für viele Anleger eine Heimat, kann man sagen, geschaffen. Hoffentlich kommen noch viele Jahre dazu und hoffentlich viele erfolgreiche. Trotzdem eine Sache, wir haben es vorher angeschaut, diesen Chart hier. Mhm. Und da sehen wir viele Krisen eigentlich in letzter Zeit. Vernebelt uns Anlegern das so ein bisschen den Blick? Weil man hat das Gefühl, auch oft in den Kommentaren bei den Zuschauern, wenn man aufs nächste Jahr blickt, sehr viele sind immer, jetzt muss es dann knallen und jetzt muss es kann doch nicht so weitergehen. Wenn man mal zurückschaut, wir haben eigentlich sehr viele Krisen erlebt in den letzten Jahren, sind wir gefühlt mental eigentlich schon in so einer Dauerkrise, dass für uns eigentlich Krise schon normal ist, dass man sich denkt, da muss doch irgendwas schiefgehen?
Also erst möchte ich dann aufgreifen auf dein Lob, 5 Jahre Global Portfolio One. Also wir sind tatsächlich sehr froh darüber, ja, 650 Millionen schwer. Und zwar deswegen, weil wenn man von außen auf die Performances von Portfoliolösungen blickt, was man da übersieht, ist, dass die ja vernünftige Renditen liefern oft, aber diese Renditen sind nicht die Anlegerrenditen, weil die Anleger dazu neigen, immer nachdem es gut gelaufen ist, einzusteigen und nachdem es eingebrochen ist, auszusteigen. Also das ist ein Phänomen, das ist wirklich, wirklich irre. Also, und wenn man dann das bei Privatanlegern schaut, was ist sozusagen die wirkliche Rendite? Ich bringe mal ein Beispiel, das soll jetzt nicht negativ sein, aber ein Beispiel bringt schön, zum Beispiel Casey Wood, ja, mit ihrem Star-Fonds.
Ja, das war
fing halt
überall in den Schlagzeilen.
Ja, aber der fing halt niedrig an, dann ist er um hunderte Prozent gestiegen und dann ist halt wieder eingebrochen aufs jetzige Niveau, sodass wenn man drauf guckt, dann sagt man, also nichts passiert. Das halt wieder dabei machen. Aber es stimmt eben nicht, weil am Anfang hatte er kein Geld, also weniger Assets. Und erst nachdem er so geboomt ist, sind die Anleger im großen Schaden reingegangen und haben es diesen Verlust mitgemacht und haben jetzt wieder verkauft. Also investitionsgewichtet ist unglaublich viel Geld verbrannt worden. Und das ist ein Problem, was eigentlich alle Anlagestrategien haben, dass der Mensch, so wie er halt ist, immer zyklisch denkt und immer die historische Rendite anschaut und eigentlich immer reingeht, wenn es hoch ist und dann, wenn es eingestürzt ist, wieder rausgeht. Und wir haben beim Global Portfolio One so gut wie nie echte Mittelabflüsse gehabt in Krisen. Ne? Also weder in der Corona-Krise noch im Ukraine-Krieg. Und da muss ich sagen, das ist, glaube ich, schon die intensive Kommunikation, auch dieses Konzept, dass der Anleger genau weiß, was passiert, ja, auch was in der Krise passiert. Und das freut mich schon ganz außerordentlich, ja, dass wir das so hinbekommen haben und auch die Rückmeldung, die wir bekommen haben. Also zum Beispiel im Ukraine-Krieg und so. Normalerweise hat man in so einer Portfoliostrategie, wenn dann was ein bisschen bergab geht und eingebrochen ist, hat man dann sofort Panik bei den Anlegern. Ist ja verständlich. Und dann, ja, was machen Sie? Muss ich jetzt raus? Und wir kriegen eigentlich immer nur die Rückmeldung, haben wir schon gekauft.
Ja, haben wir schon nachgekauft.
Haben wir die Investitionsreserve schon aufgelöst. Genau.
Und so das meine ich auch mit der wirklich, ja, das ist ja, glaube ich, der hat ein großes Verdienst,
dass
die Anleger nicht ans Verkaufen denken, sondern ans Nachkaufen. Du bist eigentlich der Gottvater von Buy the Dip so ein bisschen. So der. Ja.
Aber das hat wirklich sehr gut geklappt. Das freut mich auch sehr.
Sehr stark. Für mich heute der Satz, man kann die historische Rendite nicht kaufen. Das ist, also, ja, toller Satz. Ich glaube, den sollte sich der ein oder andere Anleger hinter die Ohren schreiben. Eine Frage dazu, die kam auch noch. Wir wollen ja die Zuschauer glücklich machen. Ist ja bald Weihnachten. Beim Nachkaufen, die kommt sehr oft. Warum nicht gehebelt? Also wenn jetzt, sagen wir mal, eine Krise ist, wie Corona-Crash oder Ukraine-Krieg, es fällt um 20-30% und man kauft nach. Warum, was spricht gegen Hebeln?
Also wir sind zu dieser 80-20-Quote gekommen ja durch eine umfassende Datenanalyse von Unmengen an Daten. Und da kommt tatsächlich raus, wenn ich das 80-20 ist optimal, aber es geht noch optimaler, indem ich in extremen Krisen auf 120% der Investitionsquote hebel.
Mhm.
Stimmt.
Ist das eine Option mal oder ist das oder
naja, ist das also heiß? Wir haben tatsächlich Family Offices, die haben eine Kreditlinie laufen und wenn wirklich eine extreme Krise kommt, investieren sie 120%, ja, nehmen einen Kredit auf, aber wir haben es nicht im Fondsmantel, weil ich glaube, es ist schon toll in Krisen auf 100% zu gehen, wenn man das mental hält. Und auch da, ich mein Gott, die Corona-Krise war halt gleich wieder vorbei, ja. Das kann auch anders laufen. So eine Krise kann auch mal 3 Jahre gehen.
Ja, das ging relativ schnell immer, dass man natürlich
berücksichtigt. Deswegen Hebeln ist eigentlich etwas, wo man prinzipiell extrem vorsichtig sein müsste. Aber wenn ich rein die Finanzmarktzahlen anschaue und auch berücksichtige, dass Hebeln etwas kostet, ja, das stimmt schon. Also es ist natürlich schon scharf, weil wenn die Märkte erstmal richtig eingebrochen sind, dann ist natürlich, wenn ich jetzt 120% nehme von dem, was jetzt noch der Nominalwert der Werte ist, dann bin ich halt eigentlich schon relativ safe, dass ich nicht einen Margin-Call bekomme und dann sozusagen mir die Kreditlinie gerissen wird oder so, wenn ich das Portfolio als Sicherheit gegeben habe. Aber es ist ein...
Andreas, wir können noch stundenlang weiterreden. Jetzt würden mich natürlich auch die Asset-Klassen interessieren, aber das führt jetzt zu weit. Eine Sache noch, Bitcoin. Ganz kurzes Statement noch. Da kamen auch sehr viele Fragen von. Wie bist du überrascht, fasziniert? Wie schätzt du Bitcoin ein? Was sagst du dazu? War ja kein schlechtes Jahr.
Nee, bin natürlich sehr überrascht. Ich muss zugeben, ich habe ja ein Bitcoin, aber ich habe ihn jetzt verkauft.
Ah, da kann man auch viele fragen, ja. Das heißt, du glaubst an.
Nee, ich hatte die Möglichkeit, zwei Tiefgaragenplätze in München zu kaufen.
Okay, das ist ein bisschen handfester als ein Bitcoin.
Nein, vor allem, es gibt ja die Story, Bitcoin sei ein knappes Gut, das weiß ich nicht, aber Tiefgaragenplätze in München, das sind das knappste Gut überhaupt. Es ist bald so weit, dass man die Miete versteigern kann. Und die Politik in München hat ja dezidiert das Ziel, die Parkplätze in der Innenstadt nochmal um 30% zu reduzieren. Und da habe ich mir gedacht, das ist sowas Ähnliches wie ein Bitcoin, vielleicht sogar noch knapper.
Aber vor kurzem jetzt hast du verkauft. Also
vor kurzem. Aber also Spaß beiseite. Natürlich bin ich überrascht. Ja, natürlich bin ich überrascht. Und man muss natürlich auch zugestehen, je länger die Story geht, umso geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass sie in sich zusammenfällt. Ja.
Gerade weil jetzt ja auch die Banken und Wall Street und BlackRock und alle mitmischen.
Xtrackers ist auch ein ETF drauf aufgelegt. Ja, okay. Ja.
Und Trump ist jetzt auch noch, die Politik ist ja auch ein bisschen mehr pro geworden. Also Verbot ist wahrscheinlich schwierig
mittlerweile. Ja, also das, ich bin da sehr überrascht, ja. Kann ich nicht anders sagen.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Andreas, herzlichen Dank, das hat großen Spaß gemacht und nochmal Glückwunsch zu 5 Jahren.
Ja, vielen Dank.
Und danke euch Leute fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir bekommen einen Daumen nach oben und wir sind sehr gespannt auf eure Kommentare. Andreas, herzlichen Dank dir. Danke euch fürs Zuschauen. Natürlich unbedingt den Kanal abonnieren, um sowas nicht mehr zu verpassen. Und wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum Card erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sichere dir jetzt deine Platinum Card und sammle wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung.